Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von NSU Watch auf Klären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 49. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und vor allem hallo an alle, die wieder dabei sind und natürlich herzlich willkommen an alle, die uns zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr da seid.
Ja, Heike, wir haben uns spontan überlegt, eine Folge zu einem Thema zu machen, das uns eigentlich schon seit Jahren umtreibt und beschäftigt, nämlich es soll um rechte Angriffe auf JournalistInnen gehen. Und dazu gab es neulich eine Veranstaltung von euch gemeinsam mit dem Schutzkodex und die haben wir natürlich gleich als Gelegenheit genommen, diese Folge zu machen. Magst du uns erstmal was über den Schutzkodex erzählen?
Also dazu muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Ihr erinnert euch sicherlich alle, in der Corona-Pandemie sind ja Journalistinnen mal wieder, muss man sagen, massiv zur Zielscheibe von rechten Angriffen geworden. Also das Feindbild Lügenpresse, quote unquote, hat ja dazu geführt, dass in der Berichterstattung sehr viele Journalistinnen, vor allen Dingen auch Lokaljournalistinnen, sehr massiv bedroht wurden und zum Teil eben auch körperlich angegriffen worden. Und in der Situation haben wir den Schutzkodex ins Leben gerufen. Schutzkodex ist eine freiwillige Selbstverpflichtungsmaßnahme von Medienunternehmen, die sagen, wir wollen unsere Festangestellten, aber auch freien Mitarbeitenden unterstützen und schützen bei rechten, rassistischen und antisemitischen, aber eben auch queerfeindlichen Angriffen und Bedrohungen. Und wer ist eigentlich mit wir als Initiatorinnen des Schutzkodex gemeint? Also 2022 haben sich die großen Journalistinnen, Dachverbände und Gewerkschaften zusammengefunden, also die Neuen Deutschen Medienmacherinnen, Reporterinnen ohne Grenzen, die Deutsche Journalistenunion in Verdi und als Unterstützer auch der DJV, also der Deutsche Journalistenverband und Freischreiber und der VBRG, also der Verband der Opferberatungsstellen, gehört eben zu den Initiatorinnen des Schutzkodex.
Anlass dieser Folge ist auch, dass ihr als Schutzkodex-Bündnis am 21. Juni in Berlin eine Podiumsdiskussion veranstaltet habt. Und wir haben dieses Podium als Anlass genommen, uns mit Teilnehmenden danach zusammenzusetzen und ein gemeinsames Gespräch aufzunehmen. Und deswegen hört ihr gleich unser Gespräch mit Franziska Clemens. Sie ist Fachjournalistin zur extremen Rechten, früher bei der Sächsischen Zeitung, jetzt bei Table Media. Ihr hört auch Rasmus Kahlen. Vielleicht kommt er euch bekannt vor, das ist kein Wunder, denn er war auch hier schon im Podcast zu Gast, weil er ist der Anwalt von einigen JournalistInnen und war deswegen unter anderem auch Nebenklagevertreter im Fretterode-Prozess. Und er ist auch Anwalt von David Janssen, den wir für diesen Podcast auch interviewt haben. Und wir haben am 21. Juni auch mit Omid Rezaei gesprochen. Er ist freier Journalist und bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Und er hat sowohl auf dem Podium als auch bei uns im Gespräch darüber gesprochen, dass ExiljournalistInnen nochmal eine besonders vulnerable Gruppe sind, weil sie häufig auch als freie JournalistInnen von niemanden geschützt werden, weder von den Medienhäusern noch von der Polizei. Aber als erstes hört ihr ein Interview mit David Janssen. Auch er könnte euch bekannt vorkommen, weil wir haben im April 2020 hier im Podcast mit ihm gesprochen. Er ist Fachjournalist für die extreme Rechte aus Braunschweig und wird seit Jahren von Neonazis massiv bedroht. Und das wird auch seit Jahren von den Behörden und der Justiz nicht ernst genommen. Darüber haben wir mit ihm im April 2020 gesprochen und auch jetzt wieder, weil diese Bedrohungslage nicht aufgehört hat und wir wollten mal hören, wie es ihm heute geht und wie es weitergegangen ist seit unserem letzten Gespräch. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich David Janssen. David, du warst zuletzt bei uns im Podcast im April 2020. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo erstmal.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, da stellt sich natürlich die erste Frage praktisch automatisch. Wie hat sich denn die Bedrohungslage gegen dich und auch der behördliche Umgang seit dem April 2020 weiterentwickelt?
Ja, im April waren ja sozusagen auch ganz viele, ja fast teilweise wöchentliche Bedrohungen bei mir. Das ist noch so ein bisschen weitergegangen. Ich habe danach noch einen vergammelten Schweinekopf zugeschickt gekriegt. Es gab immer wieder nochmal kleinere Aktivitäten, also zum Beispiel im Briefkasten ein Foto vom Geigenstrick, Aufkleber an der Tür, Ku Klux Klan, Aufkleber, aber auch wieder Schmierereien an der Tür. Es hat dann ein bisschen aufgehört, wurde weniger, aber ist eigentlich immer noch anhaltend bis heute, dass immer wieder was passiert. Also jetzt vor ein paar Monaten war hier nicht direkt an der Tür, aber in meinem Wohnviertel eine Litfaßsäule beschmiert, wo Janssen Kinderschänder dran stand und andere rechte Parolen. Und im Sommer letzten Jahres war die Haustür auch nochmal mit einer Morddrohung beschmiert. Also es ist jetzt sozusagen alle paar Monate passiert nochmal was. Genau, das ist das, was die Aktivitäten der Neonazis sind. Also nicht mehr ganz so massiv, aber anhaltende Bedrohungen gibt es weiterhin. Ja, von Seiten der Polizei und der Behörden, also was ich vor allem sehr erschreckend finde, ist, dass keinerlei der bisherigen Taten zu einer Verurteilung geführt haben. Die Täter sind alle frei ausgegangen. Also entweder konnten keine ermittelt werden von der Polizei oder in den Fällen, wo Verdächtige ermittelt wurden, wurde es eingestellt. Mal, weil andere Strafen höhere zu erwarten sind, mal, weil es sozusagen zu geringe Strafen sind. Also immer mit ganz vielen Sachen. Aber Fakt ist, am Ende wurde keiner zur Verantwortung gezogen und die Täter laufen frei rum und können weitermachen. Also nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und das zieht sich hier in Braunschweig, finde ich, besonders durch, dass man das Gefühl hat, ja, also ein Rechtsstaat, der hier nach rechts schaut, haben wir nicht, sondern da herrscht Milde, da herrscht Wegschauen. Und ähnliches bei der Polizei. Also man merkt immer wieder, dass sie das nicht zwar versichern, dass sie allem nachgehen, aber doch eher das nicht immer alles so ernst nehmen.
Das bedeutet, du fühlst dich weiterhin von den Behörden nicht ernst genommen, beziehungsweise sie nehmen die Bedrohungslage nicht ernst. Wie ist das allgemein bei euch in der Region? Gibt es da eine entsprechende Kontinuität? Also ist das auch in anderen Fällen der Fall?
Also das ist in vielen Fällen so das, was ich erlebt habe, so ganz massiv berichten viele, die betroffen sind. Es gibt dazu auch immer wieder Gespräche, runde Tische, auch mit der Polizei. Und man merkt, da ist wenig Bereitschaft, vielleicht sich das auch mal anzuhören zum Beispiel. Sagen die immer, ja, wenn keine Anzeigen stellt, dann können wir auch nichts machen. Das wird aber so stehen gelassen, wo man sagt, ja, aber es gibt ja bestimmt Gründe, warum es Menschen gibt, die keine Anzeige machen. Das gibt ja ganz unterschiedlich, kein Vertrauen in der Polizei, Angst, dass die Daten darüber an Neonazis geraten oder auch, wie ich das Ganze selber sagen muss, es hat einfach keinen Sinn. Also ich habe hier so viele Einstellungen, wo ich Sachen angezeigt habe, wo ich mir auch die Frage stelle, also der Aufwand lohnt gar nicht mehr. Das füllt vielleicht noch die Statistik, aber für mich ist das auch ein enormer Aufwand. Ich muss dann zur Polizeiwache eine Aussage machen. Im Zweifel auch Kosten für einen Anwalt der Akteneinsicht, um überhaupt mal zu gucken, was wird ermittelt. Am Ende kommen Einstellungen raus. Da stellt man sich natürlich die Frage, macht das überhaupt einen Sinn? Da habe ich das Gefühl, dass die Polizei da nicht wirklich bereit ist, auch mal darüber nachzudenken, wie es Betroffenen wirklich geht und was das mit denen macht und wie vielleicht auch die Polizei da anders handhaben kann. Klar müssen sie auch Täter ermitteln und das ist natürlich nicht immer möglich, aber es ist auch so ein bisschen der Umgang. Und wenn man dann, also gerade ganz aktuell haben wir Probleme in einem Stadtteil mit Neonazis, die dort ein Haus verwalten, Tattoo-Studio aufmachen und die Polizei stellt sich hin und sagt, das gibt gar kein Problem, wir stehen denen auf die Füßen und die Stadt äußert, naja, die wollen da halt wohnen und arbeiten und ein Tattoo-Studio aufmachen. Wo ist denn das Problem? Kann ja jeder Bürger dieser Stadt sozusagen seinem Beruf nachgehen. Also man merkt, es wird gar nicht wahrgenommen, dass diese Neonazis genau die sind, die hier Menschen seit Jahren bedrohen, immer wieder gewalttätige Übergriffe machen, antisemitische Veranstaltungen machen und so weiter und eben nicht einfach nur hier im Stadtteil wohnen, wie das dargestellt wird, wird nicht zur Kenntnis genommen. Und für Betroffene ist das natürlich ja sehr entmutigend, wenn man das Gefühl hat, es wird nicht ernst genommen, wie die Situation ist. Aber es geht auch darüber hinaus. Also ich selber werde auch noch von der Polizei kriminalisiert. Es gab mit einem der mutmaßlichen Haupttäter der Bedrohung gegen mich, eine Auseinandersetzung bei mir vor der Tür, wo auf mich ein Fahrrad zugekommen ist, im Dunkeln das Fahrrad in meine Richtung geworfen hat und mich dann angezeigt hat, weil ich Pfefferspray in seine Richtung gesprüht haben wollte, ohne ihn zu treffen. Das Verfahren gegen mich ist sofort eingestellt worden, auch über meinem Anwalt, der gleich eine Einlassung da gemacht hat, dass es ja wohl eher eine Bedrohungssituation gegen mich ist, auch im Rahmen der anderen Bedrohungen, die es gab und es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es hier einen Angriff von mir gab. Insofern juristisch eingestellt. Trotzdem hat die Polizei Braunschweig das genommen, um mich vorzuladen. Ich soll eine erkennungsdienstliche Behandlung machen, also Fingerabdrücke abgeben, weil ihre Einschätzung ist, dass ich strafbar werden könnte, indem ich eben ständig, wie Sie das sagen, Auseinandersetzung mit Neonazis habe. Also sozusagen die Angriffe gegen mich werden dann umgedeutet zu gerät ständig in Auseinandersetzung mit Neonazis, sprich unsere Prognose ist, er könnte Straftaten begehen. Dazu muss man sagen, dass ich keinerlei, also weder vorbestraft bin, noch irgendwelche Sachen sind. Es gibt immer wieder Ermittlungsverfahren, wo Neonazis mich angezeigt haben, die auch alle eingestellt wurden, also wo ich angegriffen wurde, die angezeigt haben. Ich aber auch gar keine Chance habe, sozusagen dann, weil es ja eingestellt ist, darzulegen, wie es wirklich war. Und all das wird von der Polizei genommen, um sozusagen mich als gefährliche Person, als möglicher Gewalttäter darzustellen. Also das ist, finde ich, eine sehr erschreckende Täter-Opfer-Umkehr, die hier stattfindet. Und leider hat das Verwaltungsgericht die Klage abgelehnt und die Berufung wurde abgelehnt. Und auch da sitze ich jetzt mit mehreren tausend Euro Kosten. Und ja, man schüttelt da schon den Kopf, wenn man das liest. Und, aber das ist, was ich immer wieder auch als Journalist erlebe. Also ich habe hier Akten der Polizei, wo es Auseinandersetzungen von Neonazis am Rande von Demonstrationen gibt, wo die Journalisten angreifen, bewerfen oder beleidigen. Und dann ist immer von zwei Gruppen, die sich gegenseitig bekriegen, die Rede. Also es findet sozusagen gar nicht mehr die Wahrnehmung statt. Hier haben wir Neonazis, die Bedrohungen machen gegen andere Menschen, sondern es sind immer Gruppen, die sich gegenseitig bekriegen. Das ist ein ganz komisches Bild, wo irgendwie gar nicht mehr klar ist, dass es ja auf der einen Seite ja Menschen sind, die sich für Demokratie einsetzen, für das Gemeinwesen, die als Journalisten berichten, sondern es wird letztendlich gleichgesetzt.
Was muss sich ändern? Welche Forderungen hast du an Polizei und Justiz?
Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich wahrzunehmen, was dort für Entwicklungen auch in der Nähe sind, was da auch für eine Ideologie dahinter steckt. Also es werden die einzelnen Fälle immer oft eher einzeln angesehen. Es wird nicht so die Kontinuität der Bedrohung. Also klar, wenn ein Aufkleber bei mir an der Tür ist, ist das erstmal juristisch total wenig. Also es ist keine wirkliche Sachbeschädigung, lässt sich abmachen. Aber wenn sowas gegen Personen über Jahre, über Monate kommt, dann ist das natürlich auch eine Form der Bedrohung und Einschüchterung. Und da habe ich das Gefühl, das wird eher bagatellisiert. Und was das mit Betroffenen macht, wie es die einschränkt und wie es auch dazu führt, natürlich auch in meinem Fall, dass man sich Gedanken macht, kann ich überhaupt noch so aktiv sein, kann ich über Neonazis berichten oder ist das zu gefährlich, das wird eher weniger gesehen. Und auch vor Gericht. Ich habe ja mehrmals erlebt, nicht nur in meinen Fällen, dass Neonazis, die erzählen dann, sie sind ausgestiegen und kriegen dann eine milde Strafe und am nächsten Tag sieht man sie wieder mit ihren Kameraden und es ist niemand, der das hinterfragt vor Gericht. Oder es fehlt auch wirklich die Einschätzung dann dieser Szene und was sie damit machen.
Welche Solidarität wünschst du dir? Was können unsere HörerInnen vielleicht tun?
Ja, also mir persönlich hilft immer, wenn Leute sich melden und sagen, sie finden es wichtig, dass die Arbeit, die man selber macht, dass sie Texte, Berichte lesen und das spannend sind und einem nicht den Rücken stärken. Aber da kriege ich ganz viel. Und auch hier vor Ort, was die Zivilgesellschaft angeht, die ist immer da, wenn Neonazis auftreten. Also da ist viel an Solidarität und Unterstützung. Ich glaube, wo es tatsächlich hakt, ist eher staatliche Stellen, Behörden, Justiz, aber auch oft die Politik. Also da erlebe ich zwar viel verbale Unterstützung und viele Politiker, die sagen, ja, jetzt muss mal klare Kante gegen rechts gezeigt werden. Aber ich habe immer das Gefühl, das sind so ja markige Parolen und das passiert dann am Ende relativ wenig.
Was sollte die Politik denn stattdessen tun? Was wären denn Ideen, wie die etwas ändern können?
Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass natürlich Stellen wie Betroffenenberatung, mobile Beratung, politische Bildung deutlich ausgebaut werden heutzutage und auch die Unterstützung bringen. Hier in Niedersachsen haben wir das inzwischen ja alles, aber es ist überhaupt nicht flächendeckend und man braucht Anlaufstellen auch vor Ort, auch Stellen, die die rechte Szene beobachten, die auch Empfehlungen geben können. Und bei der Polizei braucht es tatsächlich mehr an Schulungen, um auch mehr zu verstehen, wie rechte Gewalt oder Bedrohungen auch wirken auf Betroffene und was das für die bedeutet. Ich glaube, da kann Politik, könnte auch noch viel mehr anschieben.
Und jetzt hört ihr unser Gespräch mit Franziska Clemens, Rasmus Kahlen und Omid Rezaie.
Ja, herzlich willkommen an euch im Podcast vor Ort von NSU Watch und den Opferberatungsstellen im VBRG. Ihr seid ja auf dem Podium von der Initiative Schutzkodex gewesen und habt da über Anfeindungen und Angriffe berichtet. Und Franziska, ich würde dich nochmal fragen wollen, du hast ja lange in Sachsen vor Ort berichtet. Was waren für dich eigentlich so die Momente, wo du dir als Journalistin auch wirklich mehr Schutz durch Polizei und auch durch Kolleginnen gewünscht hättest?
Auf den Protesten in Sachsen gab es häufiger Situationen, wo die Polizei an den Stellen entweder nicht war, wo es geknallt hat für uns, oder auch mal gar nicht vor Ort war. Ich erinnere mich an eine relativ kleine Corona-Demo. Da stiegen wir aus dem Auto und es dauerte keine 5 Minuten. Da kam pöbelnder Mob auf uns zu und relativ schnell flogen dann auch Flaschen in unsere Richtung, weil ein anderes Team, die aber gar nicht offiziell JournalistInnen waren, sondern SchülerInnen, die berichtet haben von Nazi-Demos, die hatten Between the Lines dabei und die haben uns dann mit Reizgas aus der Situation gerettet. So konnten wir dann wegrennen und mit dem Auto wegfahren. Ich habe es getwittert und infolgedessen hat die Polizei dann den Flaschenwerfer an dem Abend auch noch aufgesucht und erstmal mitgenommen. Aber die Polizei war vor Ort nicht da, um es zu schützen. Und hätten wir nicht dieses Between-the-Lines-Team gehabt, dann hätten wir einfach wirklich zu Deutsch, sorry, muss ich mal so offen sagen, auf die Fresse bekommen. Oder ich erinnere mich an eine Situation, da war Björn Höcke bei einer Pegida-Demo und die Polizei war damit beschäftigt, linke und rechte Demo voneinander fernzuhalten, weswegen sie nicht überall auf der Demo und auch nicht an allen Rändern, wo man es ja eigentlich erwarten würde, auf uns oder die Demo beobachtet hat. Und ein Ordner wollte, dass ich von Andreas Kalbitz ein Foto lösche. Aber aus ganz vielen Gründen muss ich das nicht machen. Nicht nur, weil es ein prominenter AfDler ist, sondern auch einfach grundsätzlich Demosituation. Und dann hat dieser Ordner so ruckartig meinen Schal gepackt und zugerissen, dass ich am nächsten Tag wirklich rote Striemen um den Hals rum hatte. Also der hat mich gewürgt. Und da hat mich eine andere Journalistenkollegin rausgerettet. Weil nämlich auch dort das Konzept nicht gut genug durchgesetzt war, dass man immer eigentlich zu zweit auf Demos gehen sollte von der Zeitung aus. So, das sind jetzt zwei Beispiele, von denen ich noch viele nennen könnte, wo die Polizei auch manchmal eben nicht direkt identifiziert hat, dass wir jetzt gerade diejenigen sind, die betroffen sind, die geschädigt sind, sondern manchmal sogar noch den Vorwürfen der Rechten gefolgt sind, die nicht gefilmt werden wollten und wir dann noch erklären mussten, was die juristische Situation eigentlich ist, was unsere Rechte sind und dass sie bitte nicht unsere Personalien jetzt so aufnehmen soll, wenn sie das schon tut, dass man auch noch unsere Adresse sehen kann.
Und wie geht es dann eigentlich weiter? Also im Fall dieses AfD-Ordners, der dich gewürgt hat, gab es da irgendeine Form von Ermittlungsverfahren, Strafverfahren?
Wir haben das länger überlegt bei der Zeitung und dann uns doch entschieden, allein schon damit es in der Statistik vorkommt, und haben das zur Anzeige gebracht. Aber dann hat Corona auch ehrlich gesagt das alles überschattet und überlastet. So. Aber ich habe andere juristische Erfahrungen gemacht, wo ich nicht mal nur der Polizei den Vorwurf machen kann, sondern wo einfach das System versagt hat. Also es gab mal einen Reichsbürger, der dafür gesorgt hat, in Berlin war das, dass ich ganz, ganz viele sehr konkrete Vergewaltigungsdrohungen bekommen habe und auch Beleidigungen und alles Mögliche. Und das LKA hat sich sogar von sich aus bei mir gemeldet und gefragt, hey, sollen wir das nicht alles anzeigen? Und ich habe gesagt, ja, bitte, gerne. Und als es dann bei ein paar, also ganz vereinzelt vor Gericht ging, bei den meisten hieß es, Facebook hätte die IP-Adresse nicht rausgegeben oder andere Plattformen. Und bei dem Fall, wo es vor Gericht ging, hatte die Richterin sich ganz offensichtlich noch nie mit Social-Media-Plattformen auseinandergesetzt. Die sagte dann vor Gericht zum Beispiel bei der Aussage des LKA-Beamten, also Entschuldigung, können wir jetzt mal alle mit diesem Fachjargon aufhören, IP-Adresse weiß doch kein Mensch, was es sein soll. So, und das war jetzt nicht vor 100 Jahren, sondern vor ein paar wenigen Jahren. Oder als dann der Angeklagte behauptet hat, die Antifa hätte einen Fake-Account erstellt und von diesem Fake-Account aus mir geschrieben, sagte die Richterin, na, ich weiß ja gar nicht, wie das alles bei Facebook aussieht, kann mir mal jemand zeigen, was passiert, wenn man den Namen des Angeklagten eingibt. Das war Gregor Stein. Und natürlich kommt bei einem Gregor Stein, kann man sich vorstellen, kommen ein paar Accounts. Dann sagt die Richterin, oh ja, wow, da gibt es ja wirklich ganz schön viele Fake-Accounts von Ihnen. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt. Gregor Stein polterte mir noch einen hämischen Spruch hin nach dem Prozess und ließ sich online feiern als 1:0 gegen Franziska Clemens.
Und das spricht sich ja wahrscheinlich auch unter Kolleginnen und Kollegen rum. Also wie erlebst du die Stimmung von angegriffenen Kolleginnen? Was bräuchten die eigentlich? Und was kriegen sie aber auch an Unterstützung oder auch nicht Unterstützung in solchen Fällen?
Also erstens mal selber den Aufwand abgenommen bekommen. Mir hat jetzt gerade vergangene Woche erst eine freie Kollegin aus Sachsen erzählt, sie hätte jetzt mal eine Anzeige gegen einen in Dresden bekannten Demo-Organisator. hätte sich dazu entschieden, eine Anzeige abzugeben. Aber sie weiß halt genau, das ist alles Arbeitsaufwand, der nicht bezahlt wird. Und sie muss sich dann wahnsinnig drum kümmern, weil sie eben nicht eine Anschrift von einem großen Haus hat, dass ihre Adresse geschützt bleibt. Also das heißt, das zum ersten Mal, dass jemand sagt, wir nehmen dir das ab, das ist nicht alles in deiner Freizeit und wir können dir absolut garantieren, dass niemand vor deiner Tür auftauchen wird infolge dieser Anzeige. Und dann natürlich auch größere Erfolgsaussichten wären schön, weil so denken wir uns, okay, eigentlich haben wir dieses Pflichtgefühl, wir müssen die Anzeige aufgeben, allein schon damit es in der Statistik vorkommt, aber wir geben das schon gar nicht mehr unbedingt auf, weil wir auf den Erfolg hoffen, sondern eher aus dem Pflichtgefühl heraus. Also diese Erfolgschancen, das wäre vielleicht auch ein ganz schöner Ansporn, mehr zur Anzeige zu bringen, aber wenn ich weiß, es ist eigentlich nur nervig, am Ende feiern die sich noch, am Ende gehen die da mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein hervor, dann ist die Motivation schon relativ gering.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und die Frage ist ja auch, was bedeutet das eigentlich für Lokalberichterstattung?
Also im Lokalen wissen wir ja, glaube ich, alle inzwischen, sind die Ressourcen rapiden sinken, immer weniger Leute, immer weniger Geld und die Leute müssen aber trotzdem noch das Gleiche an Quantität hergeben. Also KollegInnen von der Sächsischen Zeitung, die im Lokalen gearbeitet haben, die hatten teilweise an einem Tag Aufmacher, Unterleger, Keller, das sind also und Meldungen noch für Leute, die jetzt nicht bei der Zeitung arbeiten, das heißt quasi die komplette Zeitungsseite mit verschiedenen Artikeln, alles an einem Tag füllen und dann abends nach irgendwie 10, 11 Stunden noch auf die Demo gehen. Wie soll ich dann bitte noch irgendwie reinbringen, diesen Aufwand mit Anzeigen? Und ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, auch wenn ich da jetzt nicht einen konkreten Fall aus Sachsen kenne, aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche Redaktionsleiter da sagt, oh, muss es jetzt unbedingt sein, dass wir uns damit noch rumschlagen?
Das ist auch genau die Frage, womit die ich dir auch stellen würde, weil du hast ja bei der Veranstaltung vom Schutzkodex über die Situation von Exiljournalisten und Journalistinnen gesprochen und hast da auch gesagt, dass es eigentlich gar keine Sensibilität für die Gefahren gibt, denen ihr in eurer Arbeit ausgesetzt seid. Und vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen auch nochmal erklären, weil ich fürchte, die Sensibilität ist wirklich nicht besonders groß.
Ja, ich glaube, das grundsätzliche Problem beim Exiljournalismus oder bei den Medienschaffenden im Exil in Deutschland ist, dass das Thema gar nicht anerkannt wird, dass das Thema gar nicht wahrgenommen wird. Also man will nicht anerkennen, dass das eine Art Journalismus ist, dass das Berichterstattung ist, dass nicht Aktivismus ist und dass nicht auch oppositionelle politische Arbeit ist. Das ist tatsächlich professioneller Journalismus, den Medienschaffende, die ja dazu gezwungen worden sind, ihre Heimatländer zu verlassen, vom Exil aus veranstalten. Das wird gar nicht anerkannt. Das ist das grundsätzliche Problem. Und ja, wenn man als Exiljournalist unterwegs ist, also das eine ist, dass man immer noch von dem Geheimdienst des jeweiligen Landes, vor dem man geflohen ist, immer noch bedroht wird. Das ist für viele Länder der Fall, das ist für den Iran der Fall, das ist aber zum Beispiel war für Syrien der Fall bis vor kurzem, das ist für ägyptische Kolleginnen und Kollegen der Fall gewesen und so weiter. Und das Problem ist, dass man diese Bedrohungen überhaupt darzustellen, glaubhaft zu machen, Menschen, Organisationen, Sicherheitsbehörden davon zu überzeugen, dass es diese Gefahr gibt, dass das konkret ist und dass das real ist, das ist eine schwierige Situation, weil, also es gibt erstmal Sprachbarriere im Sinne von, dass die Bedrohungen, die ich von Anhänger und Anhängerinnen des iranischen Regimes zum Beispiel bekomme, die sind ja auf einer anderen Sprache, die ich erstmal übersetzen muss für die Polizei. Und die Polizei wird auch meine eigene Übersetzung nicht unbedingt anerkennen. Also das macht es viel komplizierter. Das Zweite ist, dass ich in Deutschland keine zivilgesellschaftliche Organisation kenne, die sich explizit und nur mit dem Thema Exiljournalismus und mit dem Thema Exiljournalismus auseinandersetzt und sich für Exiljournalistinnen einsetzt. Das gibt es in Deutschland. Sind während tausende Journalistinnen im deutschen Exil seit Jahren, seit Ewigkeiten leben und arbeiten. Die deutsche Medienlandschaft profitiert von diesen JournalistInnen, die bereichern die deutsche Berichterstattung über ihre Regionen, ihre Länder, durch ihre Kenntnisse, die ja kein Journalist, der in diesen Ländern nicht aufgewachsen ist, nicht politisiert worden ist, hat, und auch sprachliche Kenntnisse, die bereichern diese Berichterstattung. Aber wenn sie dann in Gefahr sind, wenn sie bedroht werden, wenn sie angegriffen werden, dann ist keine Redaktion da, dann ist keine zivilgesellschaftliche Organisation da, die zu schützen, die zu unterstützen.
Der Schutzkodex richtet sich ja eigentlich an Medienhäuser, die sowohl ihre freien als auch ihre festen Mitarbeitenden unterstützen sollen. Und jetzt gibt es ja auch Exiljournalistinnen, die für deutsche Medienhäuser arbeiten oder auch die Deutsche Welle. Also gibt es überhaupt Angebote von Schutz oder müsst ihr die Sensibilisierungsarbeit quasi noch zusätzlich zu allem leisten?
Also ich kann mir vorstellen, dass der Schutzkodex dadurch, dass er auch für die, also vor allem für die freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ist, schon dazu führen kann, dass die auch die Exiljournalistinnen besser geschützt werden, weil sie vor allem als Freier arbeiten, weil es als Exilmedienschaffende an sich kompliziert ist, fast nahezu unmöglich ist, eingestellt zu werden bei einer Redaktion. Daher sind ja die meisten frei unterwegs. Das ist das eine. Das zweite ist, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die, oder die Reporter ohne Grenze als eine Organisation ist mindestens als erste Anlaufstelle für die Exilmedienschaffende da und hilft auch beim Ankommen bei Kleinigkeiten, die auch sehr wichtig sind, aber die zum Ankommen da sind. Also nicht für die Arbeit, nicht wenn es um die Bedrohung geht. Und oder die neuen deutschen Medienmacherinnen, die sind auch da, die unterstützen unter anderem auch Exiljournalistinnen, aber da richtet auch der Fokus sich auf JournalistInnen mit Migrationsgeschichte und nicht spezifisch auf Exiljournalistinnen. Daher ja, liegt eigentlich auch diese Sensibilisierungsarbeit bei diesen Medienschaffenden selbst und das ist ja unter anderem, also unter allen anderen Schwierigkeiten, die man als Exilant, Exilantin in diesem Land hat, nicht so einfach.
Und was würdest du sagen, was müssten die Ermittlungsbehörden und Justiz dringend lernen?
Also ich würde erstmal sagen, dass sie das ernst nehmen sollen, dass die Bedrohung gegen Exiljournalistinnen, auch wenn es nicht aus Deutschland kommt, auch wenn es auf eine andere Sprache ist und so weiter, trotzdem ist es ernst. Also die Sprache ändert ja nicht an dem Charakter einer Bedrohung. Das muss ernster genommen werden. Meinetwegen muss auch konkrete Stellen, mindestens muss klar sein, wo man sich wenden kann. Selbst das gibt es nicht oder mindestens ist es nicht bekannt. Ja, dass die Sicherheitsbehörden und auch die Justiz in erster Linie überhaupt das Thema ernst nimmt, das würde ich mir wünschen.
Ja, neben euch beiden, Omid und Franziska, sitzt Rasmus Kahlen, der als Anwalt geführt, also das können die Hörenden jetzt nicht sehen, zu jedem eurer Sätze genickt hat. Und Rasmus, du vertrittst ja viele Betroffene rechter Angriffe und eben rassistische Angriffe und auch Journalistinnen. Und du hast jetzt genickt. Was von den Aspekten, die hier gefallen sind, siehst du in deiner Arbeit als Nebenklagevertreter?
Also ich kann hier meinem Vorredner letztlich nur zustimmen. Es fehlt an einer Ernstnahme dieser Taten in der Justiz. Das muss man ganz klar so konstatieren. Und das betrifft natürlich insbesondere Verfahren, wo noch weitere Hürden sind, wie sprachliche Barrieren oder so etwas, da merkt man sehr schnell, dass da auch eine gewisse Bequemlichkeit einfach ist bei den Ermittlungsbehörden, sodass man sich dann einfach darauf zurückzieht, dass man ja gar nicht weiß, was da gesagt worden ist oder dass man ja dann noch eine Übersetzerin oder einen Übersetzer hinzuziehen müsste und das ist alles aufwendig und dann verweist man das Ganze ins Reich der Bagatellstraftaten und stellt die Verfahren ein. So, das ist letztlich eine Realität, mit der man sich da auseinandersetzen muss. Und das betrifft solche Verfahren natürlich insbesondere, aber es ist auch auf anderen Ebenen so, dass diesen Verfahren, gerade wenn es um Bedrohungen und Beleidigungen im Internet geht, gegenüber Journalistinnen, die Staatsanwaltschaften ja diese Taten in der Regel auch nicht verfolgen, sondern einstellen. Ja, also Ich kann hier als Beispiel vielleicht benennen den Fall eines Journalisten aus Braunschweig, der langjährig, muss man wirklich sagen, von der dort ansässigen Nazi-Szene bedroht, beleidigt und auf sonstige Art und Weise behelligt wird. Und obwohl man letztlich sagen muss, dass diese Akteurinnen und Akteure, die dort tätig sind, im Grunde genommen Polizei und Justiz seit langen Jahren bekannt sind, passiert dort im Ergebnis nichts.
Die Frage ist ja das, was Franziska Clemens gerade geschildert hat, ist ja faktisch, dass in dem Fall dieses Reichsbürgers die Justiz das Narrativ der extremen Rechten übernommen hat. Ja, und wie häufig siehst du das? Und wenn wir jetzt über Braunschweig reden, vielleicht kannst du es auch nochmal konkretisieren, auch jetzt im Vergleich unter Umständen zu anderen Gerichtsbezirken, wo es halt Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt.
Also Braunschweig ist tatsächlich ein besonderer Fall. Man wird, glaube ich, guten Wissens sagen können, dass Braunschweig die Stadt mit der aktivsten Nazi-Szene in Niedersachsen ist. Diese Problematik gibt es schon seit langer Zeit und das hat meines Erachtens auch bestimmte Gründe und die liegen im Wesentlichen darin, dass man immer wieder den Eindruck kriegt, dass seitens der Polizei im Zusammenhang mit Demonstrationen, aber auch mit dem Aufwand der Ermittlungen, der betrieben wird und auch letztlich in der Justiz, was die Aufarbeitung dieser Taten vor Gericht angeht, ja, man muss es so sagen, der rote Teppich ausgerollt wird. Ja, und das führt natürlich dazu, dass diese Menschen sich im Ergebnis dann für uneingreifbar halten, weil sie einfach tun und lassen können, was sie wollen. So. Teilweise findet dann tatsächlich eine Form von Täter-Opfer-Umkehr statt. Ja, also ich musste in den letzten Wochen lesen, dass der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig angesprochen auf diese Thematik dann gegenüber der Presse hat verlauten lassen, dass der Herr Jansen, also das ist mein Mandant, mal zur Kenntnis nehmen müsste, dass man solche Vorwürfe, die er dort erhebt, auch beweisen müsse. So, das ist natürlich befremdlich, wenn man sich überlegt, dass es ja Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist, diese Fälle auszuermitteln und Beweise zu sammeln und letztlich nicht die Aufgabe von Herrn Jansen. So, aber man sieht schon, woher dort der Wind weht. Ja, es gibt aber auch Orte, mein Heimatort Göttingen hat eine Staatsanwaltschaft, die ist Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Hasskriminalität im Netz. Da läuft das dann anders. Also da werden auch solche Fälle dann tatsächlich vor Gericht gebracht und da werden auch die Polizeibehörden mit Möglichkeiten ausgestattet, diese Fälle zu ermitteln. Es ist ja gar nicht so schwer, jetzt die IP-Adressen und die Identitäten dieser Menschen zu ermitteln, die dort solche Hasskriminalität im Netz betreiben. Ja, es ist eine Frage des Aufwands, die man betreiben will.
Aber das, was Franziska Clemens ja gerade geschildert hat, nämlich eine Richterin, die offensichtlich noch nicht mal einen Facebook-Post jemals in echt gesehen hat, ist das was, wo du sagen würdest, okay, das ist vielleicht auch ein Generationenproblem und das ändert sich?
Also, das ist vielleicht eine Altersfrage, nur ist es halt so, dass sich Justiz nicht darauf zurückziehen kann, dass man keine technischen Kenntnisse hat. Dann ist es natürlich, wenn die Richterin sagt, sie kann das aus eigener Sachkunde nicht beurteilen, ja, dann ist der normale Weg, dass man eine Gutachterin oder einen Gutachter beschäftigt, die einem das erklärt. Das ist Alltag in ganz, ganz vielen Gerichtsprozessen, dass komplizierte technische Sachverhalte aufgeklärt werden müssen und dass dort Gutachterinnen und Gutachtern das den Gerichten erklären. Und nur weil es dann in Anführungsstrichen nur um eine Beleidigung geht, kann man sich nicht darauf zurückziehen, dass das jetzt alles einfach nicht möglich sei.
In der Diskussion zum Schutzkodex hast du gesagt, naja, es bräuchte eigentlich auch eine Berichtspflicht von Staatsanwaltschaften an Generalstaatsanwaltschaften. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären und würde das nicht auch bedeuten, dass zum Beispiel gerade bei Angriffen auf exilierte Journalistinnen da nochmal die Gruppe besonders mitgedacht wird?
Ja, also das, was ich mit der Berichtspflicht gemeint habe, ist eine Pflicht, die meines Erachtens nach eingeführt werden müsste für Polizei und Staatsanwaltschaften, diese Delikte, die gegenüber Journalistinnen und Journalisten begangen werden, gesondert zu erfassen, eine Statistik darüber anzulegen und eben auch nach oben, also das heißt an die übergeordneten Staatsanwaltschaften oder auch ans Ministerium zu melden, wie viele dieser Delikte und vielleicht auch noch genauer, welche Delikte hier vorgefallen sind. So, das wäre jetzt der erste Schritt, um erstmal eine genaue Statistik überhaupt dazu kriegen, wie ist eigentlich die Lage? Und ich wage mal zu prognostizieren, man wird herausfinden, dass die Lage wirklich mehr als bedenklich ist. So, Und das ist dann ja letztlich nur der erste Schritt dafür, dass man eine andere Bewertung auch dieser Delikte ja einführt und dass man sich dessen gewahr wird, dass das einfach eine sehr, sehr bedenkliche Lage ist, weil hier halt Menschen, die einer Tätigkeit nachgehen, die wichtig für die Demokratie ist, die letztlich auch im Grundgesetz geregelt ist, ja, dass die hier aufs Übelste angegriffen werden und dass das bislang niemanden kümmert. Und natürlich ist es so, dass das auch Exiljournalisten insbesondere betrifft und dass dann natürlich sozusagen das gegebenenfalls auch noch auf einer größeren politischen Ebene steht und es natürlich damit dann auch, ja, also einen zusätzlichen Grund dafür gibt, dass man diese Sachverhalte auch aufklärt und guckt, wer hetzt denn dort und wer sind die Täter und wie kann man dem Ganzen Herr werden.
Jetzt eine letzte Frage an euch drei. Ihr habt euch an der Diskussion zum Schutzkodex beteiligt und mit was für einer Hoffnung oder vielleicht auch Wünschen geht ihr aus dieser Veranstaltung raus? Also was hofft ihr, was sich ändern wird?
Also es war an der Diskussionsrunde ja auch jemand aus der Politik beteiligt mit Kevin Kühnert, der auch schon in seiner Vorrede so schien, als wäre ihm doch einiges an Problematik bewusst. Ich würde mir sehr wünschen, damit die Regional- und Lokalpresse überlebt, dass die Politik sich Gedanken macht, wie können wir nachhelfen, denn von sich aus wirtschaftlich wird es sich nicht retten lassen. Sehe ich einfach nicht. In den vielen Jahren, die ich bei der Sächsischen Zeitung war, habe ich eher immer erlebt, dass es noch schlechter aussieht, man noch weiter sparen muss. Und Studien zeigen uns, dass Korruption zunimmt, dass Rechtsextremismus zunimmt, dass Wahlbeteiligung abnimmt, überall da, wo es keine lokale Presse mehr gibt. Insofern wäre mir das ein ganz großes Anliegen schon mal. Und natürlich auch der Schutz, das kann man auch nicht nur den Pressehäusern selbst überlassen. Ich finde es ein bisschen absurd, dass SteuerzahlerInnen zwar den Schutz jedes Fußballspiels mittragen, aber nicht von Presseberichterstattung, obwohl das eine ganz zentrale Säule bei uns im demokratischen Rechtsstaat ist. Insofern hoffe ich, dass da auch die Politik ein bisschen mit nachdenkt. Die brauchen wir nämlich, glaube ich.
Ja, ich wünsche mir, dass die freie Mitarbeit von den Redaktionen ernster genommen wird, also dass die freien Mitarbeiterinnen geschätzt werden, ihre Arbeit geschätzt wird und auch sie irgendwie gleich behandelt werden, wenn es um Bedrohungen geht, wenn es um Schutz geht, dass man von den freien JournalistInnen nicht nur profitieren will, sondern sie auch aufnimmt im Sinne von, dass man sie unterstützt, wenn man diese Hilfe braucht. Und auch was die Exil-JournalistInnen angeht, will ich nochmal drauf betonen, dass es ernster genommen werden sollte, weil es nicht nur im Dienst von, also es geht nicht nur zum Beispiel um den Iran, wenn ich über den Iran berichte. Also die Exiljournalistinnen bereichern unsere Berichterstattung hier, die deutschsprachige Berichterstattung, und sie müssen auch von der deutschen Medienlandschaft, auch wenn es um Schutz und Bedrohung geht, ernster genommen werden.
Ich meine auch, wir brauchen klare Bekenntnisse der Politik zum freien und kritischen Journalismus. Und die können sich meines Erachtens nach also einerseits ausdrücken darin, dass man die Leute, die Journalistinnen und Journalisten bedrohen, beleidigen und angreifen, wirklich mit Konsequenz zur Rechenschaft zieht, dass diese Verfahren auch mit einer gewissen Ermittlungskonsistenz betrieben werden. Und natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, wenn es zu solchen Übergriffen kommt, dass die Menschen, die hier Opfer geworden sind, dass die gut betreut werden, und dazu gehört natürlich, dass die betroffenen Beratungen mit vernünftigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden, dass Beratungsangebote den Leuten zur Seite gestellt werden, dass gegebenenfalls auch die Möglichkeiten geschaffen werden, die finanziellen, sich rechtlich beraten zu lassen. Das ist immer noch ein größeres Problem und hier muss die Politik tätig werden.
Wir haben natürlich auch dieses Mal wieder Tipps zum Weiterhören und Weiterlesen für euch. Wir verlinken euch nochmal unsere Podcast-Folgen zum Thema, nämlich die Folge aus dem April 2020, wo wir schon einmal mit David Janssen gesprochen haben. Wir verlinken euch aber auch die Folgen zum rechten Angriff auf zwei Journalisten in Fretterode. Das Urteil im Fretterode-Prozess ist erst kürzlich vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. Rasmus Kahlen war dort auch Nebenklagevertreter, wie schon am Anfang gesagt. Das heißt, es lohnt lohnt sich, sich jetzt noch einmal mit dem Fall und auch mit dem Prozess zu beschäftigen, denn in der Zukunft wird es da einen weiteren Prozess geben, weil das hat der Bundesgerichtshof angeordnet, dass eine andere Kammer des Landgerichts Mülheims sich dem noch einmal annehmen muss. Außerdem empfehlen wir euch die Studie Lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht, Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. Das haben wir euch vom Kompetenznetzwerk Hass im Netz verlinkt. Und wir empfehlen euch auch nochmal bei den Reportern ohne Grenzen reinzuschauen. Auch da werden wir euch einen Bericht verlinken. Wir sind für unsere Arbeit auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, geht auf nsu-watch.info/spenden und dort könnt ihr rausfinden, wie ihr uns einmalig oder aber auch monatlich unterstützen könnt. Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder auch wollen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder auch uns auf Social Media folgt. Und der VBRG ist für seinen Opferfonds auf Spenden angewiesen und dazu hört ihr jetzt einen kurzen Trailer.
Opferhilfefonds.de. 8 Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2688 Menschen pro Jahr. Für alle von ihnen hat das Folgen. Körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird. Zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten. Und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende. Aktuell dringender denn je, denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. Opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.
Und natürlich ist Sommerzeit Podcast-Zeit. Also wir gehen mal davon aus, dass ihr unseren Podcast und viele andere tolle Podcasts auf dem Weg in den Urlaub, im Park, beim vielleicht Fensterputzen oder der Care-Arbeit hört. Fahrradfahren ist ja auch manchmal ganz schön mit Podcasts im Ohr. Deswegen sitzen wir schon an den nächsten Folgen. Eine davon beleuchtet den Zusammenhang zwischen rassistischer Gewalt und rechter und rassistischer Musik. Eine andere schaut nochmal, wie können Opferrechte im Strafverfahren durchgesetzt werden.
Ganz genau. Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Netz nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs, @nsuwatch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss Heike.
Tschüss Caro und tschüss an alle.